wird er die Latte gleich hochgehängt. Ja, also ich war ja nicht der Einzige, der beim Friseur war. Der Karl war ja auch beim Friseur. Aber dadurch, dass der Karl immer eine saubere Frisur trägt, fällt es bei ihm nicht so arg auf, wenn er beim Friseur war, und bei mir dafür umso mehr. So ist es. Ich habe heute Morgen schon gesagt, ich hoffe, dass es nicht so ist über Samson, dass die Kraft in den Locken ist und dass die jetzt heute Morgen weg ist. Und es, aber dann habe ich schon eine Entschuldigung, falls das eine schwache Predigt wird. Aber die Peggy hat heute Morgen schon gesagt, der Giovanni ist das lebende Gegenbeispiel, dass auch ohne Haare mächtig Kraft da sein kann. Vielen, vielen Dank dir heute Morgen, dass du das gemacht hast, dass du eingesprungen bist und dass du uns einen guten Lobpreis gebracht hast, dass du uns gut in die Gegenwart Gottes mit reingenommen hast. Vielen, vielen Dank. Genau. Ich habe letzte Woche über Elia gesprochen. Karl hat es schon gesagt und ich möchte heute da nochmal ein bisschen weitermachen. Eigentlich könnte man da locker 4 Predigten draus machen. Ich beschränke mich auf 2. Aber dafür wieder 45 Minuten. Ich versuche heute, weil wir auch noch Abendmahl haben, es kürzer zu gestalten. Ich hoffe, ihr habt Gnade mit mir und ich hoffe, ich kriege das hin. Genau, ich habe letzte Woche gesagt, die Ausgangssituation war genau die, der Karl hat es gerade nochmal gesagt, mit den Götzen, dass König Ahab damals einen Fehler gemacht hat. Er hat die falsche Frau geheiratet, die Isabel, und die hat in die Ehe den ganzen Götzendienst mit reingebracht, die ganze Anbetung von Aschera, von Baal. Und das hatte zur Folge, dass das mit dem Volk volle Kanne den Bach runterging. Es gab dann eben diese Hungersnot, es gab also diese Dürre, die dann diese Hungersnot ausgelöst hat. Und trotzdem haben wir gesehen, dass auch in dieser Situation, wo es gesellschaftlich so schwierig war, wo es gesellschaftlich so Mangel gehabt hat, Hungersnot, Dürre, also vor den Umständen wirklich furchtbar, furchtbar schlimm war, dass trotz diesen Umständen Gott eingegriffen hat und dass er den Elia versorgt hat. Dass er zuerst die Situation hatte am Bach Krit, wo das Unglaubliche passiert ist. Nicht nur, dass Gott ihn zu einem Bach gelotst hat, der noch Wasser hatte. Nein, da sind auch noch die Raben gekommen, die ihm so das Fleisch direkt vom Himmel gebracht haben. Also übernatürliche Versorgung. Man denkt, wie kann denn sowas gehen? Menschlich gesehen passiert sowas nicht. Absolut unmöglich. Aber das, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und das ist das, was wir erleben können. Der Gottesdienst geht auch schon genau in diese Richtung. Dass wir das erleben können, dass Gott in unsere Situation, dass Gott in unsere Umstände eingreifen kann und dass er uns rausholen kann. Ich habe letzte Woche gesagt, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann bestimmen eben nicht unsere Umstände unser Schicksal, sondern Gott bestimmt unser Schicksal. Und das ist ein großer und gravierender Unterschied. Und jetzt geht es hier, wie gesagt, weiter. Nachdem er von der Witwe versorgt worden ist, sagt dann Gott zu Elia, und jetzt geh und zeig dich wieder dem König Ahab. Da hat er große Freude gehabt, da nochmal hinzugehen. Aber Gott hat gesagt, jetzt wird es sich ändern, es wird sich drehen und ich werde es wieder regnen lassen. Und er kommt zum König Ahab und der König Ahab sagt, Elia, das ist ja schön, dass man dich mal wieder sieht. Nein, hat er nicht gesagt. Der hat sich gar nicht gefreut, ihn zu sehen. Er begrüßt ihn und sagt, Mensch Elia, du bist doch derjenige, du bist an allem schuld. Du bist hierher gekommen, du bist hier aufgetreten und du hast gesagt, im Namen meines Gottes, hier wird es nicht mehr regnen. Und dann ging alles los, das ganze Unglück, kein Regen mehr, Dürre, Hungersnot, du bist für alles verantwortlich. Und Elia sagt, Moment, das ist nicht so richtig. Die Schuld an dem Unglück, die trägst du, weil du zugelassen hast, dass Gott vom Thron gestoßen worden ist, dass Gott nichts mehr wert war und dass du falsche Götzen aufgestellt hast. Aschera, Baal, du hast die falschen Dinge auf den Thron geholt und dann ging es los. Und Gottes Anliegen war hier nicht, ich habe letzte Woche gesagt, Gottes Anliegen war hier nicht Rache. Jetzt kommt eine Hungersnot, jetzt kommt eine Dürre, um mich so richtig zu rächen und zu zeigen, ich bin Gott. Ja, er wollte zeigen, ich bin Gott. Aber sein Herzensanliegen war, aus Liebe sein Volk zurückzugewinnen. Er wollte alles dafür tun, dass sein Volk sieht und erkennt, ich bin Gott, ich bin der Wahre, ich bin der Richtige. Das andere reitet euch nur ins Verderben, ich bin Gott. Sein Herz war, sein Volk zurückzugewinnen. Und das ist auch was, was auch in unsere Zeit hineinspricht, wo wir anfangen, immer mehr Kompromisse zu machen. Wenn wir an die Schulen denken mit der sexuellen Früherziehung, alle diese Dinge, die da kommen, wo wir den kleinen Kindern schon beibringen müssen, was für eine Vielfalt es da gibt. Und was sie alles wissen müssen und was alles gut ist, wo wir denken, Mensch, das hat alles keinen Wert mehr, die Bibel. was da drin steht. Das hat keine Norm mehr für unsere Gesellschaft. Lass uns das wegräumen, lass uns die Kreuze abhängen, lass uns das alles verschwinden und dann werden andere Dinge aufgestellt, die wichtig sind. Toleranz, die Kinder müssen alles wissen und so weiter und so weiter. Ich könnte es weit ausdehnen. Es gibt so viel, was passiert. Ich werde es nicht ausdehnen. Ich habe euch versprochen, ich versuche die Zeit zu halten. Aber so geht es oftmals los. Und dann wundern wir uns manchmal, warum es uns schlecht geht, warum unser Volk den Bach runtergeht, warum Dinge passieren. Und wir denken, Mensch, der ist schuld. Gott, weil er zuguckt, weil er es verursacht. Aber Saat und Ernte, Giovanni hat es gesagt. Mittlerweile ernten wir das, was wir gesät haben. Und wir stehen vor dem Trümmerhaufen unseres Lebens, weil wir diese Dinge reingesät haben. So gesellschaftlich. Manchmal ist es so. Naja, und der König Ahab lässt sich dann mit Elia auf so einen Wettstreit ein. Gut, dann wollen wir sehen, wer hat Schuld, wer ist der wahre Gott. Und dann werden alle Baalspropheten zusammengerufen auf dem Berg Karmel. Also viele von euch kennen die Begebenheit, ich will es auch gar nicht so ausdehnen. Aber da passiert genau das, dass es darum geht, wir wollen sehen, welches ist denn der wahre Gott. Ist es Baal? Hat der wirklich das hier im Griff, dieses Volk? Oder ist es der Gott Israels, der es im Griff hat? Und dann sagt Elia, wir machen das ganz einfach. Wir haben hier ein Opfer und der wahre Gott soll das einfach anzünden. Der wahre Gott, der ist mächtig, der kann alles, der kann auch Feuer vom Himmel schicken und das Opfer brennt. Und dann haben die Baalspropheten alles gegeben und haben ihn angerufen, haben ekelhafte Sachen gemacht, haben sich geritzt und haben alles probiert, dass dieser Gott antwortet. Und Elia, er fängt schon an zu verspotten und sagt schon, Mensch, was ist denn los? Vielleicht müsst ihr ein bisschen lauter rufen, vielleicht hat euer Gott gerade ein kleines Nickerchen, vielleicht müsst ihr ihn erst aufwecken, vielleicht ist er auch gerade im Urlaub, vielleicht sollen wir es vielleicht nächste Woche nochmal probieren. Ja, vielleicht passt es ihm gerade nicht, vielleicht ist er gerade noch beschäftigt, vielleicht ist er so in der Warteschleife, so wie wenn du bei einer Hotline anrufst, so ihr Anruf wird gehalten, so probiert es doch nachher nochmal. Und die probieren das stundenlang und das passiert nichts und das passiert nichts. Und dann sagt Elia, jetzt bin mal ich dran. Und er kippt Wasser drüber über sein Opfer, er macht einen riesen See da drumherum. Das Ding kann menschlich gesehen gar nicht brennen, so durchdrängt und nass war das. Und dann sagt Elia Folgendes, 1. Könige 18, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und all dies auf deinen Befehl hin getan habe. Antworte mir, Herr. Antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobern möchtest. Genau da haben wir das, was ich gerade gesagt habe. Das war Gottes Herzensanliegen, das war Elias Herzensanliegen, dass das Volk erkennt, wer ist der wahre Gott. Und das passiert, Feuer fällt vom Himmel, das Unglaubliche passiert, das fängt an zu brennen und ein Großteil des Volkes kehrt um an einem einzigen Tag. Also krasses Wunder erlebt, Umkehr des Volkes und dann haben wir die Begebenheit, dass Gott sagt, jetzt halte ich mein Versprechen, es wird regnen und Isabel und Ahab, die haben das sehr gezweifelt, gerade eben gesehen, dass da das Wunder Gottes passiert ist und trotzdem daran gezweifelt, dass es regnet. Und dann haben wir die Begebenheit mit der Wolke, wo dann der Diener immer von Elia losgeschickt wird, guck, ob es regnet und dann kommt zurück und sagt, ich sehe nichts und dann kommt zurück, ich sehe nichts und dann kommt zurück, ich sehe nichts und dann kommt zurück und sagt, oh, ja, vielleicht, das eine könnte man eventuell als kleines Wölkchen wahrnehmen, vielleicht ist da ja doch was. Und Elia hat den Glauben und sagt, jetzt sagt dem König, er soll schon mal in seinen Wagen sitzen und seinen Mantel anziehen, weil es regnet bald, ja, ja. Und die Wolke wird größer und es fängt an zu regnen. Und die Hungersnot ist damit bald vorbei und auch die Dürre ist vorbei. Eigentlich könnte man sagen, Mensch, Geschichte zu Ende. Alles geklappt. Der Elia war jemand, der hatte ein erfolgreiches Leben. Oder? Bis zu diesem Moment auf jeden Fall. Gott hat ihm gesagt, du bist mein Diener, du bist mein Prophet, mach Folgendes und es geschieht. Also da gab es ein paar andere, die haben es schwerer gehabt. Jona und so weiter, die wirklich Sachen machen mussten, die schlimm waren, Jesaja, Jeremia. Aber Elia, der hat Gott gesagt, mach und Gott hat es gemacht. Es hat geklappt. Elia hatte ein erfolgreiches Leben. Es war nicht leicht, was er da machen musste, aber Gott war bei ihm und Gott hat ihm gezeigt, dass er bei ihm ist, dass er hinter ihm steht. So, wenn ich jetzt meinen Zettel noch in den Griff kriege, dann... genau. Und heute Morgen möchte ich weitergehen. Und zwar in Jakobus 5, 17 und 18 steht Folgendes. Elia, er war ein Mensch wie wir. Doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es 3,5 Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete wieder vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Hier heißt es, Elia, er war ein Mensch wie wir. Elia war ein Mensch wie du und wie ich. Steht hier. Das, was in der Bibel steht, stimmt. Aber es ist schwierig für mich, das nachzuempfinden, dass Elia wirklich ein Mensch war wie ich. Oder vielleicht geht es dir ähnlich. Ich meine, er hat gesagt, es soll nicht mehr regnen, es hat nicht mehr geregnet. Er hat gesagt, es regnet wieder, es hat wieder geregnet. Ich meine, so eine Eigenschaft wäre jetzt, wenn man Urlaub hat oder als Landwirt von Vorteil, dass du das sagen könntest und es würde passieren. Aber ich habe es noch nicht so erlebt. Ich kenne schon welche, die sich so, als sie sich frisch vor Jesus entschieden haben, dann Urlaub hatten und eine Woche Regen wurde angesagt und sie haben gesagt, Gott, du kannst doch alles und ich bin Feuer und Flamme für dich und jetzt mach doch, dass es die ganze Woche schon erscheint. Und es ist tatsächlich passiert. Also sowas gibt es dann doch, wo ich dann immer denke, wo ich schmunzeln muss und merke, wie Gott sich kümmert, auch wenn um seine Leute, wenn man so einen kindlichen Glauben dann hat. Also das gibt es dann schon. Aber das, was Elia hier erlebt hat, war doch anders. Wenn wir die Wunder sehen, die Elia gesehen hat, so dass die Versorgung bei der Witwe, die Totenauferweckung des Sohnes von der Witwe und diese ganzen Dinge, die passiert sind, dann hat es wenig mit unserem Alltag zu tun, oder? Also ich bin auch Pastor und ich bin ja auch für Gott unterwegs, aber so sieht mein Alltag nicht aus. Und hier heißt es, Elia, ein Mensch wie du und wie ich. Schwer nachzuvollziehen. Aber war Elia wirklich immer so ein Glaubensheld? War Elia wirklich immer so ein Superman, wie es wir hier lesen? Manchmal, da haben wir Zeiten, da sind wir schwach und wir sind ausgelaugt und wir denken, Mensch, die Glaubenshelden der Bibel, die waren immer stark, die hatten immer Erfolg, die waren immer voll unterwegs und die standen immer voll im Saft und die haben alles gegeben. Aber ich bin so schwach und das ist so weit weg von dem in der Bibel und von dem, was bei den Menschen in der Bibel los war. Aber Elia, bei ihm war es nicht so. Denn er hatte hier viele Wunder erlebt, aber jetzt bekam er eine Phase, ist eine Phase gekommen, wo es ihm ganz schön schlecht ging. Und das möchte ich mit euch heute Morgen mal angucken. Ist eine untypische Elia-Predigt. Man predigt eher über die anderen Sachen, über die Versorgung, über den Berg Karmel und so. Über diese Stelle, wo es Elia nicht so gut ging, predigt man nicht so häufig. Aber ich habe das heute Morgen auf dem Herz bekommen, das auch mit euch zu teilen. Und ich möchte nicht, dass diese Predigt ist heute vielleicht ein bisschen mehr Schwarzbrot als Milch, aber ich möchte nicht, dass diese Predigt heute Morgen dazu beiträgt, dass euer Herz schwer wird, sondern dass da, wo schwere Herzen da sind, dass da heute Morgen Gottes Wort reingesprochen wird und dass es Veränderung auslöst. Dass da, wo es uns so geht, wo wir schwach sind, wo wir das erleben, dass wie es Elia hier gegangen ist, dass wir das erleben, dass Gott kommt und dass er in dieser Situation uns rausholen kann. Das ging heute Morgen auch in die Richtung, auch dass wir jetzt hier auch noch etwas Zungengesang haben. Das mag manche vielleicht irritieren, die das nicht so kennen, aber die Bibel sagt uns, dass dieses Gesang oder auch das Beten in unbekannten Sprachen, dass es Gott dann schenkt, dass es dafür da ist, das soll uns zur Erbauung dienen, das soll uns groß machen. Und das geht genau in diese Richtung, das zeigt es. Es gibt Situationen in unserem Leben, da sind wir so schwach, da können wir nicht mal mehr beten. Da finden wir nicht mal mehr die Formulierungen, die Worte, die wir jetzt beten könnten. Und dann, wenn wir dann das haben, die Zungensprache, das Gebet haben, dann schenkt uns Gott etwas, wo uns die Möglichkeit gibt, zu beten, auch wenn wir die Worte nicht finden. Zu singen, auch wenn wir nicht wissen, irgendwas ist da los, aber wenn wir es nicht wissen. Und Gott schenkt uns das und das erbaut uns, das baut uns auf. Ich habe eine Situation gehabt, da saß ich auf der Bibelschule, ich habe da einen Tag gehabt, da habe ich viel gelernt, tatsächlich viel gemacht und abends wollte ich nur noch ausruhen und ich glaube, ich habe irgendein Computerspiel gespielt abends und wollte eigentlich nichts mehr machen und so. Und dann hatte ich so ein Drängen gehabt vom Heiligen Geist, jetzt geh raus und ich möchte, dass du betest. Und ich habe gesagt, ich kann es nicht auf morgen verschieben. Nein, jetzt. Und so. Und ich hatte dieses Drängen und ich habe mich angezogen und ich bin rausgegangen und ich wusste gar nicht für was. Ich wusste gar nicht, woher dieses Drängen kommt. Ich konnte es nicht zuordnen. Und ich habe dann in Zungen gebetet, habe in Sprachen gebetet und ich wusste nicht, warum das Gott in diesem Moment gibt. Aber ich habe gemerkt, irgendwas bewirkt das jetzt, irgendwas löst es, also irgendwas geschieht durch mein Gebet. Ich wusste aber nicht, was es war. Und ich habe dann einen Tag später erfahren, dass an dem Abend einer meiner Brüder in einer Notsituation war. Und der ist schlimm gestürzt und lag da an der Straßenseite. Und dann hat ihn meine Schwester hat ihn gefunden, obwohl sie nicht nach ihm gesucht hat, und hat ihn nach Hause gebracht und so. Da war es sehr, sehr kalt. Und es war eine sehr schwierige Situation für ihn. Aber das Ding ist total gut ausgegangen. Also ihm geht's gut. Das ist auch der Bruder, der noch am Leben ist. Keine Panik. Also dem geht's gut. Und in dem Moment hat Gott mir gezeigt, jetzt geh beten, weil da ist eine Notsituation, von der ich nichts wusste. Und es hat was ausgelöst. Wenn ich jetzt Sachen erzähle, die nicht auf meinem Skript stehen, dann schaffe ich es zeitlich, aber nicht. Ist mir gerade eingefallen. Genau. Wir lesen jetzt aber 1. Könige 19, 1 bis 7. Also es geht mir einfach darum, dieser Zungengesang, ne? Dass der da ist zu unserer Erbauung, auch in diesen Situationen der Schwäche. Okay, 1. Könige 19, 1 bis 7. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er die Baalspropheten getötet hatte, also nachdem sie dann am Karmel nicht recht hatten. Weil die waren Gott ein Gräuel gewesen und das war dann die Konsequenz. Die hat dann nicht das ganze Volk getroffen, die hat dann die Baalspropheten getroffen. Davor die Hungersnot schon das ganze Volk, aber das war jetzt hier die Konsequenz. So, daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und er floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Wacholderstrauch nieder, der dort stand, und er wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und er schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißem Stein gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er, und danach legte er sich wieder hin. Dann kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt noch eine lange Reise. Dem Elia, dem ging es in der Situation ganz schön schlecht. Der war nicht nur abgespannt, der hat nicht nur mal Urlaub gebraucht, sondern der war in einer Situation, wo es ihm wirklich, wirklich mies ging. So schlimm, dass er hier gesagt hat, Mensch, Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es ist genug, es reicht. Und ich will eigentlich nur noch sterben. So schlimm ist es ihm hier gegangen. Wie kam es dazu, dass ein Mann, der gerade die Wunder Gottes erlebt hat, der Gottes Eingreifen erlebt hat in gewaltiger Form, dass er jetzt zu einem Punkt kommt, wo er sagt, ich kann nicht mehr, es ist Schluss. Wie oft geht es uns so? Dass wir heute die Wunder Gottes sehen und erleben und morgen kommt was, was uns trifft, womit wir nicht gerechnet haben. Eine Krankheit, die uns trifft. Schwierigkeiten der Partnerschaft, auf einmal eine finanzielle Not. Und das Erste, was wir dann denken, ist nicht, ach, ich kenne doch Gott, ich habe doch seine Wunder gestern erlebt, also muss ich mich jetzt gar keine Sorgen machen. So wie es David gesagt hat, so den Bären, den Löwen, jetzt auch noch Goliath, den haue ich auch noch um. Sondern dann gibt es Momente, wo wir merken, Mensch, dass uns das trifft und dass uns das wirklich mitnimmt. Und dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, ich kann nicht mehr. Was ist passiert im Leben von Elia? Enttäuschung hat ihn gepackt. Enttäuschung vielleicht darüber, vielleicht hat er gedacht, durch das Wunder am Karmel, dass alle sich entscheiden, diesem Gott nachzufolgen. Ein Großteil vom Volk hat es gemacht, was für ein Wunder. Aber der König ist nicht umgekehrt und Isabel auch nicht. Vielleicht hat er gedacht, Mensch, das wäre doch der Hammer. Jetzt kehrt der König um, der checkt das jetzt auch. Isabel, die kehrt auch um, die versteht das jetzt auch. Und dann wäre doch alles gut gewesen, oder? Aber es passiert nicht. Sondern das Gegenteil passiert, sie wird wütend und sie trachtet ihm nach dem Leben und er flieht in die Wüste und sagt, ich will nur noch sterben. Elia hatte nicht die Perspektive gehabt, sterben, weil er so extrem, ja, er war niedergeschlagen, er war verzweifelt, aber es war nicht so, sterben, damit das hier alles endet. Sondern es war diese Perspektive, wenn ich jetzt sterbe, hey, dann bin ich bei meinem Gott. Und dann ist alles andere erledigt. So, nichts mehr Gedanken machen, mit nichts mehr rumschlagen, alle Ängste und Sorgen verschwinden und einfach nur noch bei Gott sein und sich nur noch wohlfühlen. Und das empfangen, was Gott uns verspricht, dass er jede Träne abwischen wird, dass wir bei ihm nur Freude haben. Aber Gott, er wollte nicht, dass Elia stirbt, weil Gott hatte andere Pläne mit ihm. Und das ist total wichtig. Es ist nicht zu Ende, bevor Gott nicht sagt, es ist zu Ende. Es ist nicht Schluss, bevor Gott sagt, es ist Schluss. Und das ist auch was, wo wir eben nicht reinfuschen dürfen. Das ist wichtig. Gott ist derjenige, der Herrscher über unser Leben sein möchte. Carlos hat heute Morgen gesagt, er ist derjenige, der einen Plan mit uns hat. Und er hat gesagt, Elia, es gibt was, was nach der Wüste kommt. Es geht weiter. Es gibt eine Perspektive, die weitergeht als die Wüste. Und er begegnet ihm dort. Er hat gesagt, er hat noch Pläne mit ihm. Es ist nicht Schluss, solange Gott nicht sagt, es ist Schluss. Er bestimmt unser Leben und er bestimmt auch die Zeitpunkte in unserem Leben, was wann dran ist. Und vielleicht geht es uns gar nicht so extrem schlecht, dass wir sagen, nur noch sterben. Aber es gibt eine Situation, wo wir einfach getroffen sind, die uns aus der Bahn wirft. Wo wir in normalen Umständen wegstecken könnten, aber wenn dann Dinge sich aufsummieren und es kommen mehr Sachen zusammen, irgendwann der Punkt kommt, wo wir sagen, jetzt ist es einfach zu viel. Ich habe vieles weggesteckt, aber jetzt ist es einfach zu viel. Und Elia, er nimmt hier seinen Diener noch ein Stück des Weges mit, wir haben es hier gelesen, doch dann sagt er, jetzt bleib du da, ich gehe alleine. Er wollte nur noch allein sein. Keinen mehr sehen, keine mehr Antwort geben, keinem mehr hören, keinen mehr ertragen müssen, sich gehen lassen, ja vielleicht sich sogar einfach mal in seinem Leid suhlen. Nichts mehr sehen, niemand mehr Antwort geben. Aber was er nicht gemerkt hat, er war gar nicht allein. Er war überhaupt nicht allein, sondern Gott war bei ihm. Sein eigener Gott war da, er war bei ihm und er war bei ihm in der Wüste. Und manchmal, da fühlen wir uns sehr allein, aber wir sind nicht so alleine, wie wir uns in dem Moment fühlen oder wie wir in dem Moment denken oder glauben. Und Elia, er hat es in seiner Verzweiflung noch nicht gleich gemerkt, aber Gott, er war bei ihm. Und manchmal gibt es Situationen, vielleicht auch in deinem Leben, wo du sagst, so, jetzt gehe ich in die Wüste, jetzt ist genug, jetzt lasse ich niemanden mehr an mich ran, jetzt schotte ich mein Herz ab und jetzt ist einfach Ende, ich will nichts mehr. Dass Gott da ist, der sagt, hey, ich bin da und ich trage dich durch und ich gehe mit dir durch die Wüste durch. Als es Hiob so schlecht ging, da kommen seine Freunde ihn besuchen und am Anfang ist es gut, was sie machen. Sie sind bei ihm, sie sind einfach da, sie verbringen Zeit mit ihm. Aber dann fangen sie an zu reden. Und man könnte fast sagen, hey, es wäre besser gewesen, sie hätten die Klappe gehalten. Weil das, was sie gesagt haben in dieser Situation, das hat Elia nicht, das hat Hiob nicht gut getan. Das hat ihn nur noch mehr Kraft gekostet. Und Gott, er ist hier ganz, ganz anders. Er redet nicht auf uns ein. Er ist nicht derjenige, der sagt, der jetzt noch mit Besserwisserei kommt, der noch sagt, Mensch, Elia, was ist los? Ach komm, steh auf, wieso hast du denn keine Kraft mehr? Elia, wie kann das denn sein, dass du jetzt da liegst? Hättest du es mal anders gemacht? Keine Anklage, die Gott Elia bringt, keine Besserwisserei, keine, ich hab's dir doch gesagt, keine klugen Ratschläge, die er in der Situation sowieso nicht annehmen kann. Gott ist einfach da. Er ist einfach bei ihm. Und er sagt ihm, diesen Strauch habe ich für dich vorbereitet. Dort gab es diesen Wacholderstrauch, so ein kleines schattiges Plätzchen, was Gott für ihn vorbereitet hat. Wir haben hier zwei Bilder. Es gibt hier so ein Bild vom Ginsterstrauch. Mach mal den Ginsterstrauch. Es gibt nämlich zwei. Mach mal erst das andere. Genau, das ist der Ginster. Also es gibt einmal in einer Bibelübersetzung heißt das Ginsterstrauch, so sieht ein Ginsterstrauch aus, so ein, wo man so, gerade so drunter sitzen kann, so gerade irgendwie notdürftig, so ähnlich wie es vielleicht bei Jona war. Es ist nur dieses eine kleine Sträuchchen, was der Herr mir gelassen hat. Aber, und so das Notdürftigste, ich glaube, bei Elia war es nicht so. Eine andere Übersetzung heißt Wacholderstrauch, mach mal das andere Bild, das sieht so aus, sieht schon besser aus. Ne? Das ist doch mehr ein Ort, wo man sich hinsetzen kann. Ich glaube, das, was Gott Elia da in der Wüste, muss ich mir vorstellen, vorbereitet hat, das sah eher so aus. Ein schattiges Plätzchen, wo Elia sich hinlegen konnte, wo er sich ausruhen konnte. Und Elia, lehnt sich an diesen Baum an und Gott lässt ihn einfach erstmal schlafen. Er ist nichts, was er von ihm fordert, nichts, was er sagt, du musst aber. Und jetzt gehen wir mal durch, wie es jetzt weitergeht. Komm, jetzt machen wir mal, erarbeiten wir mal ein 5-Stufen-Programm, wie wir von hier jetzt wegkommen. Nein, er lässt ihn einfach schlafen. Er lässt ihn einfach schlafen. Und dann, was passiert dann? Dann kommt der Engel des Herrn. Und der weckt ihn. Und ich finde die Art auch nett, wie er ihn weckt. So, der weckt ihn nicht mit einer Posaune, so, jetzt so mit der Posaune, so, so, und jetzt, Elia, jetzt geht's weiter und auf geht's und mach jetzt mal, dass du weiterkommst. Der weckt ihn auch nicht mit dem Eimer Wasser. So, jetzt aufwachen, du fauler Hund, und jetzt steh auf, und das kann's ja jetzt wohl nicht sein, ich hab noch so viel mit dir vor und jetzt geht's aber weiter. Nein, der Engel, er begegnet Elia in der Situation so, wie er es braucht. Mit so viel Feingefühl, mit so viel Zärtlichkeit, mit so viel Nähe, dass er ihm hier Essen gemacht hat. Es steht hier, dass auf dem Stein, auf dem heißen Stein, ein Brot gebacken war. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, dass das geröstetes Brot für ihn gab. Ich habe mir gedacht, es war sogar besser als das Manna vielleicht, oder? Das war nämlich sogar gut. Die hatten noch Wachteln, also von dem her. Aber ich finde es hier so nett, Wie das hier beschrieben wird. Hey, Gott, er begegnet ihm und er gibt ihm nicht irgendwas. So, da sind ein paar Käfer, isst die, dann verhungerst du nicht unterm Ginstersträuchle, sondern er gibt ihm hier geröstetes Brot. Er versorgt ihn, er meint es gut mit ihm. Anna hat es mal vorgelesen, vielleicht erinnert ihr euch diese Geschichte mit, wie Jesus uns einen Tisch deckt, mitten in der Wüste im Angesicht unserer Feinde. Und er uns da was vorbereitet. Und wir kommen vorbei, abgehetzt, und wir denken, das wäre jetzt hier zum Trinken. Und eigentlich war das nur das Wasser, mit dem wir uns die Hände und das Gesicht waschen sollten. Und Jesus hat viel mehr vorbereitet. Er hat für Elia hier was vorbereitet. Und er gönnt ihm die Ruhe. Er gönnt ihm die Ruhe. So ist Gott. So ist einfach Gott, dass dann, wenn es uns so geht, dass wenn wir es brauchen, dass Gott uns diese Ruhe gönnt und dass er sagt, ja, du darfst dich ausruhen. So, und es war kein billiges Essen, kein Fast Food, kein jetzt iss mal kurz, nimm mal kurz einen Happen und dann geht's weiter, sondern es war geröstet, frisch, duftend, lecker. Und da kommt der Engel, der sagt auch nichts, der macht auch keine Anklage. Der Engel, das Einzige, was der Engel sagt, ist, iss und trink. Das ist alles, auf was er sich beschränkt. Nur iss und trink. Weil nichts anderes war in dem Moment wichtig. Nichts anderes war wichtig als iss und trink. Komm zu Kraft. Es geht dann noch nicht darum, es geht weiter und so weiter. Das kommt danach alles auch noch. Aber in dem Moment geht es nur um iss und trink, weil das gerade wichtig ist. Und das ist das, was Gott uns anbietet, wenn wir müde sind, wenn wir matte Seelen haben, wenn wir auch Dinge mit uns rumschleppen, die nicht leicht sind, dass er sagt, iss und trink. Er will uns vom Brot des Lebens geben. Er möchte uns vom lebendigen Wasser geben, was er hier sagt, was in Johannes 7,37 auch steht. Vom Wasser des Lebens, was in uns zu einer Quelle wird, die niemals leer geht, die niemals ausgehen wird. Wasser, was in uns weiter sprudelt. Und das ist die Quelle, die uns wieder Kraft gibt. So, und Elia, er reagiert darauf, er isst und er trinkt und danach, dann ging es aber wieder los. Ja, so, jetzt ess was, 15 Minuten Pause und dann geht es aber wieder weiter. Nee, wir lesen hier und danach durfte Elia nochmal schlafen. Er durfte sich nochmal ausruhen und als er wieder erwacht, da merkt er, der Engel ist gar nicht weggegangen. Er hat über seinen Schlaf gewacht, er saß neben ihm, er war bei ihm und er hat nochmal frisches Brot gebacken. So ist Gott. So ist unser Gott. Dass er uns in den Situationen sagt, ich bin da. Und wenn jetzt Schlaf das ist, was du brauchst, dann gönne ich ihn dir von Herzen. Und das ist jetzt dran in dieser Situation. Es wird auch mal andere Predigten von mir geben, wo es darum geht, auch für Gott Gas zu geben. Aber heute Morgen ist das dran. Je nachdem, was wir halt brauchen. Gott gibt uns das, was wir brauchen. Und in dem Augenblick hätte Elia nichts anderes hören wollen, als iss und trink, schlaf, ruh dich aus, komm zur Kraft, denn das ist jetzt wichtig, denn das ist jetzt dran. Und darum geht's. Die Zeit. Und das ist Gott, der uns nicht drängt, der uns nicht schubst, der uns nicht hetzt, sondern der sagt, ich bin da, solange wie du jetzt eben diese Zeit brauchst. Und dann, Elia wacht auf und er isst und Elia wacht nochmal ein zweites Mal auf und jetzt sagt der Engel wieder zu ihm, iss und trink. Aber diesmal sagt er noch was anderes. Er sagt, steh auf und iss, denn vor dir liegt noch eine lange Reise. Ja, es geht nicht zu Ende in der Wüste. Es gibt eine Perspektive, die geht über der Wüste hinaus. Gott ist nicht derjenige, der hetzt und sagt, jetzt ess kurz und dann geht es aber weiter, sondern er lässt ihm die Zeit und die Ruhe, die Elia braucht. Habt ihr, glaube ich, das ist angekommen. Aber das, was Elia da in der Wüste bekommt, das ist kein Leichenschmaus. Das ist kein letztes Mal, bevor es dann zu Ende geht, sondern es ist eine Stärkung dafür, dass es weitergeht im Leben von Elia. Udo Lindenberg hat das gesungen, gell? Hinterm Horizont geht es weiter, glaube ich. So, hinter der Wüste geht es weiter. Da kommt noch was. Es bleibt nicht in der Wüste stehen. Es gibt eine Perspektive in deinem Leben, die weiter hinausgeht als die Wüste. Und ich bin so dankbar, dass das stimmt, was ich heute Morgen predige. Das weiß ich von ganzem Herzen. Giovanni hat heute Morgen gesagt, es ist was funktioniert. Wir haben einen Gott, der das wirklich tut, der uns in der Wüste nicht allein lässt, der uns durchträgt, der uns Kraft gibt und dass wir auch Kraft bekommen, noch weiterzugehen. Ich bin so dankbar, so viele Zeugnisse, auch von dir, Christina, dieses, wo Leute gesagt haben, Mensch, mir ist es so gegangen, oder auch vom Dieter in der Krankheit, in der Situation, im Schmerz, einfach zu sehen, ja, mir ist es so gegangen. Ich hatte diese Herausforderung, aber Gott war bei mir und er hat es verändert und er hat mich daraus geführt. Und das ist genau das, worum es geht. Der Teufel, er will uns manchmal ausnocken. Er will, dass wir aufhören. Er sagt uns, das ist vorbei, leg dich hin und sterb. Es geht nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr. Aber das stimmt nicht. Doch, du kannst noch. Und ich muss so an meine Kinder denken, an Liara und Jonathan, wie viele Situationen es da gibt, ne? So, wenn du den Berg hochläufst zu unserem Haus und so, und dann kommt der Moment, wo sie sich auf den Boden fallen lassen und ich kann nicht mehr laufen und es geht nicht mehr und es ist vorbei und es sagt so, du Liara, wir haben doch, der Papa hat doch das neue Gesellschaftsspiel bestellt, das ist heute schon angekommen, das wollten wir uns doch angucken und dann, oh, ich kann doch noch weitergehen. Und auf einmal ist dieses, ich kann nicht mehr gehen. Auf einmal können sie doch noch gehen, wenn du sagst, du, ich glaube, die Mama, die hat schon Kakao gemacht. Und auf einmal geht es doch wieder. Aber wir haben diese Situation, wo wir denken, es geht nicht mehr, es funktioniert nicht. Und wenn du dein Kind auf dem Boden legst und das mit allen Vieren im Schnee, ich gehe nicht mehr, dann denkst du, wie komme ich jetzt hier weg? Weil ich meine, ein Kind kannst du noch tragen, alle beide wird schon schwierig. Aber es geht weiter. Es geht weiter. Und Gott, er zeigt Elia hier auch einen Ausblick. Er sagt, ich habe noch einen Auftrag für dich. Ich habe noch einen Plan für dich. In Jesaja heißt es auch, seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es denn nicht? Ich bahne einen Weg inmitten durch die Wüste und ich lasse Flüsse in der Einödne entstehen. Das möchte ich heute Morgen auch in dein Leben hineinsprechen, wo du dich wie in einer Wüste befindest. Dass Gott sagt, siehst du es nicht? Ich mache was Neues. Ich lasse neue Kraft entstehen. Ich lasse neuen Fluss entspringen, mitten in deiner Situation, in deiner Wüste, in deiner Einöde. Aber entscheidend ist, dass wir es annehmen. Elia musste nicht viel machen, er durfte schlafen, aber er musste sich entscheiden, essen und zu trinken. Hätte er das nicht gemacht, dann wäre er in der Wüste geblieben. Er wäre in der Wüste verhungert. Es hat sein Zutun gebraucht, die Entscheidung, jawohl, ich will essen, ich will trinken, jawohl, ich entscheide mich dafür, dass Gott in mein Leben kommen darf und dass er eingreifen darf, dass er verändern darf. Gott drängt sich uns nicht auf. Er lässt uns dann rein, wenn wir sagen, du darfst. Und diese Entscheidung, das war was er treffen musste. Und es kam der Zeitpunkt, wo er weitergehen konnte. Jetzt bin ich auf die Ziege geraten. Und eine letzte Sache noch. Diese Kraft, die Elia bekommen hat zum Weitergehen, die hat ihn dann zum Berg Horeb geführt. Das ist der Berg, so der Berg der Gottesbegegnung. Und da hat Gott gesagt, da will ich dir begegnen. Viele von euch kennen die Stelle. Elia, er weiß, Gott hat versprochen, dass er mir begegnet. Und er wartet auf die Begegnung Gottes. Und er hat ja Gott so kennengelernt, ne? Feuer vom Himmel und der Tote steht wieder auf und so. Und er hat es mit einer gewaltigen Begegnung Gottes gehofft. Und dann tatsächlich, der kommt dahin und dann gibt es ein riesiges Erdbeben und er denkt, jetzt kommt Gott. Aber es steht hier, aber Gott, er war nicht im Erdbeben. Und dann gibt es ein riesiges Feuer, aber Gott, er war nicht im Feuer. Und dann kam so ein sanftes, leises Säuseln des Windes und darin war Gott. Und er hat gespürt, in diesem Säuseln hat er gespürt, da ist Gott. Und er hat Gott gespürt, er hat Gott wahrgenommen, er hat gemerkt, wie Gott sein Herz berührt und wie er in einem Mal gepackt wird und wie er verändert wird und wie er aufgebaut wird und wie sich Dinge verändern. Und oft ist es so bei uns, wir erwarten so ein Erdbeben oder so ein Feuer oder so ein riesengroßes Eingreifen. Aber Gott, er spricht durch uns, durch das leise Säuseln, durch so einen ganz seelsorgerlichen, sanften doch so eine sanfte, seelsorgerliche Stimme, die unser Herz verändert. Elia, er brauchte in diesem Moment nicht die Kraft Gottes, die hat er erlebt gehabt. In diesem Moment brauchte er seinen Trost. In diesem Moment brauchte er einen Gott, der sagt, hier bin ich, so bin ich. Ein Gott, der nahe kommt, der sagt, ich kümmere mich um dich. Und es gibt beides. Es gibt, vor ein paar Wochen habe ich über David und Goliath geredet. Es gibt Situationen, da sagt uns Gott, du bist mein Starker, du bist mein Held und geh los und gib alles für Gott und du kannst alles bezwingen. Aber es gibt Situationen, da kommt Gott ganz zart und sagt, jetzt bin ich einfach da für dich. Weil Elia, er hatte alles für Gott gegeben, er hat alles gemacht und jetzt ging es ihm schlecht, weil er alles gegeben hat und weil er jetzt nicht mehr konnte. Und dann sagt Gott ihm auch noch einiges, er gibt ihm einen neuen Auftrag, er zeigt ihm, es geht weiter, ich brauche dich noch, salbe Elisa. Und dann sagt ihm noch, es gibt 7000 Gläubige, die umgekehrt sind, die an Gott glauben. Und manchmal geht es uns in der Situation, dass man denkt, ich bin ganz alleine, wie es Elia ging in der Wüste, ich bin ganz alleine. Und Gott sagt, hey, es sind noch 7000 Gläubige, jetzt komm raus aus der Höhle, geh los, da sind so viele, die mit dir unterwegs sind. Und auch das müssen wir als Gemeinde wissen, dass in den Situationen, wo wir denken, hey, mir geht's so innen und ich bin so alleine, nein, du bist nicht alleine. Deswegen sind wir auch eine Familie, deswegen sind wir auch eine Gemeinde, deswegen sind wir auch Gemeinschaft. Und wenn es dir heute so geht, dann bitte ich dich, dann such das Gespräch. Geh zu jemandem, dem du vertraust. Vielleicht haben wir nachher auch noch Reaktionszeit, das liegt in dir. Wo du sagen kannst, ja, ich komme und ich suche das Gespräch. Wir sind nicht alleine, wir sind gemeinsam unterwegs. So, Giovanni, Karl darf gleich schon mal sich auf den Weg machen. Darf schon mal kommen. Wir haben jetzt gleich noch Abendmahl. Der Karl hat noch einen Eindruck gehabt letzten Sonntag und das möchte ich noch zum Schluss meiner Predigt sagen. Der Karl hat den Eindruck gehabt, dass Gott möchte, dass wir wieder jubeln und dass wir uns wieder freuen können. Und diesen Eindruck fand ich so stark. Ich möchte auch, dass es passiert. Und ich wollte auch heute Morgen, ich hoffe, es hat euch aufgebaut, ich wollte keine traurige Predigt halten. Aber ich glaube, es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir das brauchen, wenn wir schwach sind, dass Gott sagt, hey, ich bin da und ich trage dich durch. Und dann kann es weitergehen. Und dann können wir auch wieder Kraft und Wunder und erleben, was Gott mit uns vorhat. Im Psalm 30, Vers 12, habe ich letzten Sonntag auch irgendwann mal gesagt, aber ich lese es heute nochmal vor. In Psalm 30, 12 heißt es, du hast mein Klagelied in einen Freudentanz verwandelt. Du hast mir die Trauerkleider ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. Und genau das soll passieren. Das wünsche ich euch heute Morgen, dass ihr das erleben könnt. Dass Gott da, wo Trauer da ist, da, wo Schwäche da ist, dass Gott euch begegnet in der Wüste, dass er euch verändert, dass er euch Kraft gibt und dass die Trauer und das Traurige, dass es ausgezogen wird wie Kleider, die abgestreift werden, dass es Gott verändert und verwandelt in einen Tanz voller Freude. Und Giovanni hat gesagt, es funktioniert. Das Leben mit Gott, es funktioniert. Und das sagen wir nicht, weil wir noch nie Probleme hatten, sondern das sagen wir, weil es so viele Menschen gibt, die das erlebt haben, dass Gott in den Problemen wirklich eingegriffen hat und dass er es im Griff hat, auch wenn es manchmal schwierig aussieht. Amen.
Amen. Vielen Dank, Daniel.